So, meine liebe Gemeinde, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Morgenandacht. Es freut mich, dass Sie alle so früh den Weg hier in unsere kleine, charmante Kapelle der Messe gefunden haben. Wir sind hier heute zusammengekommen, um derer zu gedenken, die nicht so erfolgreich waren, die ihre Daten verloren haben, die kein Backup mehr haben und deren Server nicht mehr unter uns weilen. Wir wollen derer gedenken, die vom rechten Weg abgekommen sind. Sie kennen den Grundsatz, begehre nicht deines Nachbarn Körnel. Und wir wollen einmal zusammenkommen und gemeinsam überlegen, den Geist des Open Source, den Geist der IT, auf das wir alle auf ein langes, glückreiches, volles Leben irgendwann sehr entspannt zurückblicken können. Meine liebe Gemeinde, ich habe Ihnen heute nochmal einen kleinen Vortrag dazu mitgebracht, zu den 11 Geboten der IT-Administration. Sie wissen ja, es gibt 11. Und das Ganze, für die, die mich nicht kennen, schalten wir das mal ab, das Theater. Für die Ganze, die mich nicht kennen oder die mich anhand des neuen Logos, was wir seit 2 Tagen haben, nicht wiedererkennen. Heinlein Support, wir machen Linux Consulting hier in Berlin, beziehungsweise halt im deutschsprachigen Raum. Viele kennen uns vielleicht von den Anzeigenschaltungen, von der Akademie, die wir machen oder von den Konferenzen. Und wir hatten eigentlich mal eine Anfrage für einen Immobilienkongress der Immobilienbranche, so einen Vortrag über IT-Risikomanagement zu machen. Wo ich dann erstmal so dachte, so nee, das ist dann immer so hier großes Geld und Kino und was weiß ich nicht alles, bin ich nicht geeignet dafür. Aber die wollten das haben. Und da haben wir uns bei uns einfach mal zusammengesetzt im Team und haben einfach mal alles aufgeschrieben, was uns so in der Retrospektive, also rückwirkend, an den ganzen IT-Projekten und unseren Kunden in den letzten 10, 15 Jahren aufgefallen ist. Wir haben uns einfach mal hingesetzt und überlegt, es ist immer wieder schiefgegangen, klar, sonst kommen wir meistens ja auch nicht rein. Aber warum? Woran lag es denn eigentlich, dass es schiefgegangen ist? Dass es eine Downtime gab, dass was verloren gegangen ist und. Was waren denn eigentlich tatsächlich die Ursachen? Weil am Geld und an der Hardwareausstattung lag es ja meistens eigentlich nicht. Und das haben wir Ihnen hier einmal zusammengetragen. Ich hoffe, ich spreche da den meisten Leuten sehr aus dem Herzen. Vielleicht ist es auch einfach ganz nett, so altbewährtes mal wieder zu hören und sich vielleicht auch mal wieder vorzunehmen mit stimmt. Eigentlich könnten wir das mal wieder uns auf die Fahnen schreiben. Das heißt natürlich auch, klar, dafür muss ich mich in diesem Kreis nicht entschuldigen, auf anderen Konferenzen schon, dass natürlich das Ganze ein bisschen Open Source und Linux verblendet und da Open Source lastig ist. Wobei das natürlich auch klar ist, das werden Sie vermutlich auch mit mir teilen, wir halten ja nicht die Open-Source-Fahne hoch, weil wir irgendwie davon bezahlt werden oder versuchen unseren Kunden nicht Open-Source anzudrehen, weil wir dafür bezahlt werden, sondern durchaus, weil wir auch glauben, dass es für unsere Kunden tatsächlich in den meisten Fällen die beste Lösung ist und diese auch tatsächlich im eigenen Interesse einsetzen sollten. Heißt aber auch, aufgrund der langen Zeit, dass wir viele Sachen heute bei uns im Team auch ein bisschen anders sehen, als man das so normalerweise da draußen in der freien Wildbahn sozusagen sagen würde. Das heißt, was ich Ihnen jetzt vorstelle, ist natürlich auch ein bisschen polemisch, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen ungenau oder ein bisschen generalisierend. Klar, da bin ich auch angreifbar, können wir auch anschließend gerne diskutieren. Ist jetzt eher so der Blick aufs große Ganze. Und nehmen Sie es einfach mal als Anstoß, nehmen Sie es vielleicht auch einfach mal, um das mal Richtung Chefchen, IT-Leiter oder wem auch immer mal so ein bisschen als Idee weiterzutragen. Und vor allem, natürlich ist das jetzt in den meisten Fällen total konträr zu dem, was Ihnen die Vertriebsmannschaften der üblichen großen Hersteller erzählen werden. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Das erste Problem, also ich habe genau 11 Lieblingsprobleme, ja, also mein erstes Lieblingsproblem, was ich habe, ist immer wieder das Thema Komplexität. Denn es ist einfach Komplexität, die überfordert. Komplexe Setups haben Fehlerquellen in sich. Klar, komplexe Setups überfordern die Administratoren, die sich damit besser auskennen müssten. Ich kann sie schwerer kontrollieren, wenn sie irgendwie mal aus dem Ruder gelaufen sind und irgendwas schief läuft. Das heißt, in den meisten Fällen haben wir bei unseren Kunden Setups, die nett gemeint, gut gedacht sind, aber die Betriebsmannschaft vor Ort de facto überfordern. Vor allem dann, wenn es irgendwann nicht mehr klappt. Das ist ein schönes Zitat, das ist leider nicht von mir, ich weiß nicht von wem. Komplexität ist der Feind der Zuverlässigkeit. Das könnte ich überall eigentlich irgendwie raufschreiben. Was sich das am meisten zeigt, wenn Sie komplexere Setups bauen, bringen Sie Fehlerquellen rein. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und am Ende sorgen vielleicht genau die am Ende für den eigentlichen Ausfall. Darum KISS, Sie kennen das Prinzip, Keep it simple and stupid. Wobei ich sagen muss, eigentlich schreibe ich KISS immer ganz gerne mit 3S. Keep it simple, stupid and secure. Wobei letzteres meistens auch aus dem ersten folgt. Ja? Und darum häufig einfach mal nachdenken, ist dieses Setup, was wir hier bauen, was wir hier planen, vielleicht auch am Tisch ein halbes Jahr lang in großen Meetings besprechen, überhaupt noch handhabbar? Für mich gilt da einfach so eine Maßgabe, eine fachlich versierte Urlaubsvertretung, irgendein Linux-Profi, der das Setup jetzt aber nicht kennt, muss in der Lage sein, sich im Notfall in kurzer Zeit, halbe Stunde oder sowas, da drin zurechtzufinden und es zu managen. Ich komme immer wieder zu Kunden, wo ich erstmal sagen kann, Leute, lasst mich mal eine Stunde alleine, ich lese mich hier erstmal eine Stunde durch die Configs durch und danach können wir überlegen, weil ich echt über eine Stunde brauche, um zu kapieren, wer redet hier eigentlich mit wem und warum ist das gemacht und wo kommt das her und facht er jetzt LDAP oder nicht. Und das ist halt gerade, wenn es brennt, Quatsch. Es gibt meistens einen Guru vor Ort, der das mal gebaut hat, der kennt das aus, der ist aber vielleicht nicht mehr da, ist krank im Urlaub. Und die anderen sitzen dann da und sagen, ich verstehe es eigentlich nicht mehr. Und wenn ich dann reinkomme und sage, ich verstehe es auch nicht, dann kann man einfach nur sagen, wer soll das denn dann im Risikofall einfach noch managen? Also, KISS, keep it simple, stupid and secure. Schlomo sagt immer, geht's einfacher? Ja, mach's einfacher. Ist auch eine schöne Prämisse. Das Problem 2 ist halt Hochverfügbarkeit, die in Wirklichkeit keine ist. Ja, Sie wissen, das ist Best Practice, wir müssen clustern, es muss ja immer ein Standby geben, weil Server kann kaputt gehen. Das ist ja schon fast, wenn man so will, grob fahrlässig, wenn man was nicht clustert, so im Enterprise-Bereich. Ja, wenn man mal so sagt, nö, ich habe nur eine Maschine, das reicht mir, dann wird man ja schon meistens ganz schief angeguckt nach dem Motto, wie kannst du eigentlich nur? Ja? Aber das Problem ist, was wir dort haben, in diesen Setups, ein bisschen HA geht nicht. Denn das ist das, was meistens gemacht wird. Das wird so ein 80% HA-Cluster mit Heartbeat, Pacemaker oder weiß der Geier irgendwie was gebaut. Bloß das Problem, was wir dort einfach haben, dieser Cluster ist ein Single Point of Failure natürlich nochmal in sich. Auch Pacemaker kann spinnen und auch die Netzwerkkomponente, mit denen ich das aufbauen, können spinnen, sodass zum Beispiel die klassischen Situationen stehen, Split Brain, beide Knoten denken, sie wären die letzten Überlebenden, beide sagen, juhu, jetzt kommt es auf mich drauf an, beide fahren die Ressourcen hoch, beide schreiben ins selbe Dateisystem rein und dann ist natürlich Hackfleisch. Das ist klar. Ja? Das wäre nicht passiert, muss man auch mal so sagen dürfen, wenn es nur eine Maschine gegeben hätte. Ja? Natürlich kann man das alles absichern, da werden es die Pacemaker-Profis sagen, ist ja auch doof, man macht ja Stonet, also shoot the other node in the head, dass der eine den anderen abschaltet und so, kann man alles machen, schaltbare Steckdosen leisten, das muss man dann aber auch haben, dass einer den anderen am Switch, am Fiber-Channel oder am Strom echt töten und abschalten kann. Kann man alles machen, ist aber in 19 von 20 Setups, die ich finde, einfach nicht der Fall. Ja? Teilweise auch nicht in denen ich baue, weil ich sage, das übersteigt jetzt das einfach, das können wir hier nicht leisten, weil auch die Ressourcen oder die Hardware nicht da ist. Das heißt, durch das Setup als solches, gerade wenn es eben nur halbgar gebaut ist, bringen wir Fehlerquellen rein. Das heißt, unsere Zuverlässigkeit sinkt erstmal, wenn Sie so einen Graphen, Kurvendiskussion, ja, so einen Graphen machen wollen. Die sinkt erstmal. Das HA-Setup bringt mir natürlich eine höhere Zuverlässigkeit in gewissen Bereichen, aber man darf durchaus kritisch mal fragen, gleicht das mein Sinken vorher überhaupt wieder aus? In den meisten Fällen kommt es im Idealfall wieder plus minus null raus. Ich habe, wenn man so will, 8 Punkte verloren, ich habe 8 Punkte gewonnen, viel Aufwand gehabt, komplexes Setup und eigentlich von der Zuverlässigkeit so nach 3 Jahren Strich drunter, was ist eigentlich alles mal gewesen, eigentlich nichts gewonnen. Ja. Vielleicht schaffe ich es, 20 Pluspunkte rauszuholen, dann habe ich 8 verloren, 20 rauf, habe ich bei plus 12, wenn man das so mathematisch bewerten will, dann ist gut. Aber das ist in vielen Fällen halt nicht der Fall, erst recht nicht, wenn man es nur mal so zwischendurch macht. Wir haben, da habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis, das war mal hier in Berlin ein kleiner Einsatz von einer Wohnungsverwaltungsgesellschaft. Ja, eigentlich nur ein kleines Büro, 20 Leute irgendwie, 2 Kopierer, 3 Kaffeemaschinen und ein kleines Büro, so eine kleine Hauswartservicebude. Und die hatten sich ganz brav so einen Samba-Server gebaut, der halt alle Windows-Desktops mit einem zentralen Home-Laufwerk versorgt, wie man das so macht. Und der Dienstleister damals hat natürlich klar das schick gemacht, DRBD geclustert, Heartbeat, schön. Ne? Alles gut. War auch gut gemeint, weil wenn dieser Samba-Teil nicht geht, dann kann dort keiner mehr arbeiten, weil die Daten von den Home-Laufwerken natürlich weg sind. Ja? Oder wie das bei Windows heißt. Wie heißt das eigentlich? Weiß keiner, wa? Hier, falsches Prüf. Also das, was Windows als Home irgendwie vielleicht hat. Und natürlich haben die das brav gedoppelt und so weiter. Alles schick gemacht, ja, super. Haben sie auch Geld dafür ausgegeben. Und das Problem war dann einfach, die hingen beide an derselben Steckdose. Und dann, ist jetzt echt kein Witz, war die Putzfrau mit dem Staubsauger dran. Ist echt wahr. Das heißt, mit dem Erfolg war natürlich dann, dass beide Systeme zeitgleich abgeschaltet waren. Die standen natürlich auch im selben Raum, ob nicht etwa einer vorne und einer hinten im Büro und vielleicht einer im Keller, einer oben. Also brandmäßig war es auch Quatsch. Ja. Und beide waren down. Und als beide wieder hochkamen, haben beide DRBDs sich zwar gesehen wieder, haben natürlich gesagt, so, bist du neuer, bin ich neuer, keine Ahnung, wer ist denn jetzt eigentlich der Chef von uns beiden. Beide waren dann irgendwie so, dass sie nicht mehr herangetraut waren, sodass wir einen kompletten Resync des DRBDs machen mussten. Das ist an sich kein Problem. Das ist aber ein Problem, wenn man 3 Tera im RAID 5 auf SATA-Festplatten hat mit 100 Mbit dazwischen. Sprich, das dauerte irgendwie 12 Stunden. Das heißt, bei einer Maschine, Stromausfall heißt, das Ding kommt hoch, FSCK, 30 Sekunden, dann ist es wieder da am Start und läuft. Zwei Maschinen, die RBD, gewollte Hochverfügbarkeit, die keine ist, heißt, an dem Tag hat keiner mehr gearbeitet, die sind nach Hause gegangen, weil sie ein HA-Setup hatten. Ja, bringt natürlich nichts, wenn die an derselben Steckdose dranhängen, bringt natürlich nichts, wenn sie im selben Raum stehen, der brennt oder weiß der Geier irgendwas hat. Ja, wenn man das dann macht, ist ja eine gute Idee, dann bitte richtig. Statt solcher HA-Setups zu bauen, die in vielen Bereichen natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, wenn ich wirklich sagen muss, ich muss eine Downtime von unter 30 Sekunden maximal haben müssen oder sowas, ja, dann muss ich auch automatisches Umschalten haben oder. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo ich sagen muss, eigentlich ist es mir egal, ob das jetzt 30 Sekunden oder 30 Minuten oder 2 Stunden weg ist. Ich brauche in vielen Fällen nur eine definierte, zuverlässige Zeit, in der diese Maschine wieder da ist. Wenn diese Home-Laufwerke einfach mal 2 Stunden nicht da sind, ist das total entspannt. Die können Akten sortieren, die können mal ein bisschen Teambuilding machen und Kaffee oder Eis trinken gehen. Wahrscheinlich ist das sogar durchaus produktiv und sinnvoll für die, wenn die mal 2 Stunden was anderes machen. Ja, die können halt bloß nicht 2 Tage ohne das Zeug sein, aber 2 Stunden in dem Büro ist bei denen piepegal. Das heißt, dein HA-Setup ist eigentlich total am Ziel vorbei. Ja? Also häufig ist es ganz sinnvoll, weil man einfach überlegt, kann ich nicht eine Ausfallzeit tolerieren? Brauche ich nicht einfach nur einen Plan B, dass ich mir mal überlege, wenn diese Maschine nicht mehr da ist, was passiert dann und wann bin ich wieder am Start? Was ist wirklich meine Ausfallzeit? Was ist meine Konsequenz, die da wirklich im Raum steht? Und dadurch vielleicht einfach überlegen, ich lasse den ganzen Quatsch einfach mal weg, ich mache es simpel, ich habe ein entsprechend robustes Setup, was eben dann auch nicht ausfällt oder Probleme mit sich bringt und ich habe stattdessen irgendwie einen Plan B, den ich sowieso brauche. Ja, denn wenn es dort in dem Büro brennt, sind auch beide die RBD-Server weg. Das heißt, Backup und Recovery, Disaster Recovery, müsste diese Bude sowieso auch haben. Hatten sie nicht. Ich meine, es ist bei DRBD auch so eine Sache. Wenn der Admin links den Baum löscht, dann ist das rechts auf der Festplatte auch gelöscht. Ja, da ist ja hochverfügbar beides weg. Und da fahren die eigentlich gar nicht mal unbedingt besser mit sowas. Vielleicht ist es einfach besser zu sagen, ich habe ein Disaster Recovery-Konzept, ich habe eine passende Software, ich habe das gebastelt, ich teste das auch einmal im Jahr. Ich mache so eine Art Probefeueralarm. Ich nehme einen beliebigen Rechner, ziehe ihn raus und gucke, was passiert. Darf mir ja eigentlich nicht wehtun. Komischerweise trauen sich die Admins das immer nicht. Ne? Müsste man aber wie im Feueralarm einmal im Jahr mit einem beliebigen Testrechner so würfeln, wer ist es denn heute, einfach mal machen. Traue ich mich auch nicht bei allen Maschinen. Aber ja? Und dafür einfach sagen, keep it simple. Ich meine, ein Rechner mit irgendeinem X3, X4 als Samba-Server, was soll daran kaputt gehen? Ja? Der Rechner, okay, die Festplatten, denen können wir nur trauen, soweit wie wir sie werfen können, dazu haben wir RAID. Ja? Aber ansonsten muss ich einen neuen Rechner kaufen oder ich habe halt noch einen im Schrank oder sowas. Also, durchaus mal überlegen, ist das Problem die Downtime oder ist das Problem, dass es in definierter Zeit zurückkommen muss, was ich dort habe. Problem 3, und das ist von allen Lieblingsproblemen eins meiner absoluten Lieblingsprobleme, die Redundanz vor der Tastatur. Das haben wir immer wieder. Es gibt genau einen, der es mal gebaut hat, der sich auch wirklich gut damit auskennt, der ist auch fit in Linux, der weiß, was er gemacht hat, der hat sich auch viel dabei gedacht. Und dann gibt's meistens in den Unternehmen ja noch so vielleicht 2, 3, 4 anderen Abteilungen, die sind auch alle nicht schlecht, aber wenn der Guru mal nicht da ist, sagen die immer so, hoffentlich passiert nichts, der ist im Urlaub. Ja? Das heißt, die Administration dieses Systems ist nicht ansatzweise so gut abgesichert wie das System selber. Das System ist Active-Active oder Active-Passive hochverfügbar da, der Admin nicht. Bloß, ganz ehrlich, das System könnte in den nächsten 5 Jahren mal ausfallen. Der Admin wird in den nächsten 5 Jahren mal ausfallen. Der hat schon mal mindestens 20 Tage Urlaub im Jahr. Der ist im Krankenhaus, der ist im Kino, da passiert sonst irgendwas. Ja, oder er kündigt und ist weg. Passiert ja auch nicht gerade selten, dass Leute dastehen und sagen, wer administriert das ja eigentlich und was hat er damals gemacht? Das ist eigentlich total absurd. Die geben teilweise irrsinnige Summen aus. Ich baue mir ein Cluster oder ich stelle was für 80.000 hin und dann kaufe ich genau dasselbe für 80.000 nochmal. Und eigentlich denke ich mir so, das bringt gar nichts. Stell lieber für 80.000 einen nochmal ein. Ja, der dir dann im Zweifelsfall das hilft. Und vor allem der eingestellt ist, der kann dir auch im Alltag helfen. Der zweite Passive Cluster, der verbraucht nur Strom und nervt und belastet das Klima sozusagen, die Kühlung. Ja. Das ist halt immer so ein gewisses Problem, vielleicht auch in Deutschland, wenn es darum geht, was zu kaufen. Ja, wird auch immer gerne mehr aus Geld ausgeben. Sie kennen das, ne? Der arme kleine Student, der Zeitung austrägt und jobben geht, so für 10 Euro die Stunde. Aber wenn der beim Mediamarkt reingeht, dann ist es der 1.200-Euro-Laptop. Okay, mittlerweile nur noch 800. Ne? Obwohl jeder von uns sagt, komm, kauf's einen Gebrauchten oder ein 400er wird's auch tun und so weiter, weil schneller als Geiersturzflugsystem tippen, ja, kommt bei dir eh nichts raus bei deiner Diplomarbeit. Und das kann der schon. Nimm doch einen alten Gebrauchten von vor 3 Jahren. Nee, wenn wir was kaufen, denkt man so, da kriege ich ja was für mein Geld. Ja? Da kann ich, legst da 200 Euro mehr drauf, hast du was Richtiges. Aber wenn es um Personal geht, ach, da stellen wir noch einen Junior ein, dann sind die zu viert, das macht dann schon und keine Ahnung. Das sind total unterschiedliche Sachen. Ich habe gestern auch eine Diskussion gehabt bei uns im Akademiekurs, da geht es auch um einen großen Mail-Cluster, klar. Im Gespräch kamen sie drauf, naja, vielleicht sollten wir uns doch mal einen Tag Mail-Consulting für das Projekt einkaufen. Und davor haben sie mir erzählt, ja, der Pfeiler für 200.000 Euro, der ist schon bestellt. Wo ich sage so, ihr braucht gar keinen Pfeiler, macht doch einfach lokal 3 Festplatten, kostet 1.000 Euro, ist nämlich viel performanter für euch an der Stelle. Ja, der ist jetzt aber schon bestellt. Ich so, ja, vielleicht sollten wir uns mal vorher unterhalten, dann sparen wir 190.000 Euro und machen eine kleine Party. Aber das ist dann wieder so das Budgetfrage. Ich würde gerne immer mal einfach nur mich durch das eingesparte Geld bezahlen lassen. Aber das kriegt man leider nicht durch. Also, das heißt, die Leute stellen häufig redundante Hardware irgendwo hin, wo es einfach nichts bringt. Ja, tut mir leid, jetzt wieder auf Mail rumreiten zu müssen, ist mein Steckenpferd. Sie haben ja die MX-Relays, Sie kennen das aus dem DNS, MX10 dorthin, MX10 dorthin und Sie haben da mehrere gleichberechtigte Mail-Relays. Da habe ich einen Kunden gehabt, der hat das einzelne Mail-Relay über ein Pacemaker-Setup nochmal mit einem passiven Node abgesichert. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil er hat schon 2 oder auch 3 aktive Mail-Server und statt die jetzt mal 2 abzusichern, hätte er einen 4. hinstellen können oder es halt lassen können. Aber so viel Know-how hatte er nicht. Aber gekauft hat er die Maschine natürlich nur schicke. Ja, kann schon ganz klar. Da sieht man 20.000 Euro und sagt, komm, setz bei eBay rein und spende das Geld am Brot für die Welt. Das tut einfach weh. Ja, es bringt nichts. Ja. Ja, und trotzdem halt meistens ein Admin und am Personal wird halt einfach geknausert. Darum, 3. Gebot, investiere in Brainware statt in Hardware, ja, weil darin ist das eigentliche Mangelware. Dort ist in den meisten Fällen der eigentliche Single Point of Failure. Ja. Natürlich, und das weiß ich auch, Personal kostet Geld, ich muss meine Leute auch bezahlen und ich weiß auch, dass das, was so ein Mitarbeiter vordergründig auf dem Lohnzettel kriegt, dass das nur ein Bruchteil dessen ist, was er betriebswirtschaftlich wirklich kostet. Also klar, ne, mit 40.000 stellt man keinen ein, weil mit dem, was dann rattenschwarz hinten dranhängt und so weiter, klar. Aber auch wenn wir uns einfach mal angucken, warum waren Systeme down? Fragen Sie sich mal selber, waren die down, weil wirklich das Netzteil in Flammen aufgegangen ist? Kann mal passieren. In den letzten 4 Jahren kann ich mich an ein Netzteil erinnern, was bei uns kaputt gegangen ist. Ja? Weil der RAID-Controller den Geist aufgegeben hat, wobei der ja nirgendwo mehr redundant heutzutage eigentlich ist. Ja, der ist auch so ein Single-Point-of-Fehler, das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Aber eigentlich, warum hatte ich Downtimes am helllichten Tag? Ja, weil der Admin Fehler gemacht hat. Weil er davor saß und einfach in der Config-Datei was Falsches eingetragen hat, weil er genervt war, weil er gestresst war, weil er kein Vier-Augen-Prinzip hatte, ja, weil er einfach gesagt hat, müsste ich testen, weiß ich nicht, mache ich produktiv, wird schon gehen, ups, jetzt kommt das Ding leider nicht mehr hoch, Mist. Und am Ende waren wir 10 Minuten down. Doch, ganz ehrlich, nicht, weil die Hardware versagt hat, weil die Administration versagt hat. Ja, wir machen Fehler. Das ist nämlich genau das Problem. Der größte Fehler, den wir haben, ist eigentlich der Mensch. IT-Sicherheit beginnt im Kopf und da ist halt manchmal ein bisschen Leere. PeepCake, das alte Problem, kennen Sie? PeepCake, Problem exists between Keyboard and Chair. Ich oder Sie, wie Sie wollen. Ja? Natürlich machen wir reihenweise Fehler und diese Ausfälle werden von uns bestimmt. Hektik, Trial and Error, das habe ich gerade schon gesagt. Hardware ist auch da, aber wirklich in den meisten Fällen total vernachlässigbar. Das heißt, wir haben nicht nur quantitativ zu wenig Personal, wir haben vielleicht auch qualitativ zu wenig Personal und eine Mischung aus beidem. Und das führt dann halt einfach dazu, dass man sich vertut. Darum, das ist jetzt so eine kleine Predigt Richtung IT-Leiter oder Chefs, die ja vielleicht auch hier anwesend sind, stärken Sie doch einfach mal Ihr Personal, beheben Sie doch mal die echten Ursachen, statt an irgendwelchen Symptomen dort unten rum zu doktern, am Ende war es dann halt doch nicht ausreichend. Ja? Sorgen Sie dafür, dass sich die Leute konzentrieren können. Das heißt eben auch dafür, dass man mehr Leute hat, damit die Leute entspannter sind. Sorgen Sie dafür, dass sie Fachwissen haben und ab und zu mal eine Fortbildung kriegen. Sorgen Sie dafür, dass sie Zeit haben zum Testen. Sorgen Sie vor allem dafür, Vier-Augen-Prinzip ist ein super Ding. Machen wir gerne. Das hat wirklich auch ein Senior, der sich damit auskennt und gerade darum auch Fehler macht. Also ich mache durchaus viele Fehler, weil ich mir denke, so, ja, kann ich, muss ich nicht gucken. Und am Ende sitzen die Jungs dann im Medium und sagen, hast du wieder vermasselt? Weil ich denke so, ja, war halt fahrlässig, weil ich dachte, ich muss nicht. Ne? Und dann setzt sich einfach mal ein Junior daneben. Das kann auch wirklich der totale Junior sein. Der kostet auch nicht so viel im Gehalt. Ja? A, der lernt eine ganze Menge und B, der sagt so oft, Moment, vorhin hast du doch das eingetragen. Müsste das hier nicht das Gleiche sein? Dann sage ich, oh ja, stimmt, hast recht. Habe ich nicht aufgepasst. Vier-Augen-Prinzip, das kostet tatsächlich nicht wahnsinnig viel Geld. Und natürlich, liebe Chefs, Sie ziehen sich qualitativ sinnvolles Personal ran, weil in 3 Jahren sind das die Senioren, die in den Betrieb schmeißen. Und Sie haben vor allem immer 2 Leute, die sich mit einem bestimmten Projekt auskennen und nicht mehr nur den einen Admin, der im Urlaub ist. Ja, also Win, 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 Win an jeder Ecke. Problem Nummer 5. Das ist natürlich auch dieser geradezu hörige Glauben, ja, dass das, was nichts kostet, nichts wert ist. Das ist natürlich hier im Linux- und Open-Source-Bereich sowieso was, was wir in den meisten Fällen alle wissen. Ja, das, was nichts kostet, ist nichts wert, kann nichts taugen. Oder wenn das eine 10.000 kostet, der andere Hersteller will aber 100.000 dafür, dann ist klar, das ist ja gar nicht vergleichbar. Und wir sind Enterprise, wir brauchen schon das für die 100.000, weil mit so einem billigen Schmarri können wir uns da nicht abtun. Ja. Ich erlebe immer wieder, dass Enterprise-Lizenzpreise, ja, exorbitant hoch sind. Egal, ob das der Virenkiller ist, der mal so locker eine sechsstellige Lizenz irgendwie erfordert, also Lizenzkosten irgendwie zusammenbringt, oder ob das eine Backup-Software ist oder sonst was, wo ich sage, es gibt die in die Open-Source-Komponente und ehrlich gesagt können die das nämlich viel besser zum Beispiel. Ja. Das wird halt auf den höheren Ebenen meistens gar nicht erst evaluiert, weil Bastelkram. Klar, das kennen wir hier in diesem Raum ganz besonders. Ketzerische Forderung oder ketzerische These ist vielleicht immer so ein bisschen, vielleicht ist eben gerade die Qualität des Vertriebs geradezu antiproportional zur Qualität des Produkts. Ein gutes Produkt braucht eigentlich keinen Vertrieb. Kann man mal drüber nachdenken. Das heißt, wenn Sie von einem Hersteller ganz besonders penetrant genervt werden, könnte man erstmal skeptisch sein, warum der das nötig hat. Tue ich jetzt einigen auch Unrecht. Aber ne, Sie haben vielleicht so ein paar Déjà-vus, falls Sie ab und zu von Vertrieblern... Naja, ich sehe schon. Oft ist es auch so, wenn ich sage, okay, ihr habt jetzt die Lösung gekauft, ihr habt dafür irgendwie 230.000 Euro oder sowas ausgegeben, ganz ehrlich, 3 Wochen Arbeit mit 2 Leuten, 45.000 Euro Projektkosten, dann hätten wir das auch erreicht. Klar, ich weiß auch, so eine Eigenbaulösung sozusagen ist dann auch natürlich betriebswirtschaftlich auf 5 Jahre auch ein bisschen schwierig, man muss die weiterpflegen und. Vielleicht kann man aber auch eben gerade den Weg gehen, um sowas upstream wieder freigeben, also sprich was fürs Projekt als solches tun, dann haben alle was davon. Ja, das ist meistens sogar durchaus schneller, weil es ist ja nicht so, dass der Hersteller das, was er verkauft, dass es in den meisten Fällen auch immer gleich out of the box laufen würde. Sie müssen ja dort meistens auch noch 2-3 Wochen implementieren, anpassen und sonst was in den größeren Projekten. Ja, und dann können Sie auch aus Standardkomponenten in vielen Fällen schon was bauen. Da gibt es ein schönes Beispiel dafür. Ein großer deutscher Mobilitätskonzern, wenn man das so sagen darf. Die hatten mal eine Projektanfrage an uns. Die wollten migrieren, P2V-Migration machen, also von physikalischen Servern nach VMware und Konsorten umziehen. Gibt es natürlich diverse Programme, die hatten halt 800 Maschinen dort. Da gibt es natürlich diverse Lösungen dafür, auch für exorbitantes Geld. Da hat jeder große Hersteller auch irgendwas irgendwie im Programm, um sowas zu machen. Und stattdessen sind die mit einer ganz pfiffigen Idee an uns rangekommen. Es gibt RIA, Sie kennen das vielleicht, Schlomo hält ja auch gerne Vorträge darüber, Relax and Recover, das ist ein Disaster-Recovery-Programm, also was Bare Metal ein Rechner wiederherstellen kann, wenn er platt war. Dann haben die gesagt, baut uns doch einfach RIA so um, dass wir den in der VMware recovern können und dass der halt mit allen geänderten Hardware-Komponenten einfach klarkommt und das umbaut, dass es dann einfach dort wieder hochkommt und fährt. Haben wir gemacht, war ein überschaubares Projekt, war nicht allzu teuer, mittlerer, unterer, fünfstelliger Bereich. Das Schöne war halt, und das fand ich echt stark von denen, weil das habe ich dem Konzern so gar nicht zugetraut, die haben gesagt, ja, Auftragsbedingung ist, der Code, den ihr programmiert, der wird upstream in RIA reinfließen. Weil die gleich gesagt haben, wir haben gar keinen Bock, dass wir beim nächsten RIA-Release auseinandergedriftet sind und nicht mehr hinterherkommen und wieder implementieren. Sorgt ihr dafür, dass das im Upstream-Code drin ist? Dann wird es nämlich bei allen Anpassungen immer gleich mitgepflegt und auf langfristige Jahre, auf 5, 6, 7 Jahre fahren sie durchaus günstig und billig und charmant, weil ab sofort gibt es dieses Feature, was sie brauchen, halt Open Source. Ja, das ist sowieso was, wie RIA sehr viel entwickelt worden ist. Alle Features, die da drin sind, sind mal bezahlte Auftragsarbeit gewesen. Ja, also auch so kann man Produktentwicklung betreiben. Und ja, im Endeffekt waren die wesentlich schneller, wesentlich kostengünstiger mit dem ganzen Projekt fertig, als wenn sie sich da für andere Wege entschieden hätten. Bei den Lizenzpreisen einfach mal hinterfragen, gerade so wie ein Killer oder sowas, meistens steckt hinter den Lizenzpreisen eher halt der Wert des Nutzens. Ja? Natürlich, wenn ich 20.000 Mitarbeiter habe, sind 180.000 Euro für den Virenschutz irgendwie jetzt nicht so viel. Ja, trotzdem hätte man vielleicht an anderen Stellen mit 30.000 immer noch ein schönes Projekt machen können und denselben Schutzfaktor erreichen können. Also das ist dann meistens so, dass man sagt, okay, wie viel Schmerzen, wie viel Schaden könnte ich haben und das sichere ich mit 180.000 Euro irgendwie ab. Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man das einfach nicht anders machen kann und dafür mal lieber jemanden noch einstellt, weil das Geld an sich ist eigentlich immer da. Das Geld ist nie wirklich nicht da, ist bloß irgendwie immer komisch oder falsch verteilt. Also Gebot Nummer 5, kommerzielle Produkte sind nicht automatisch besser. Das soll jetzt auch kein Commerz-Bashing sein, wir verkaufen auch kommerzielle Produkte, gar keine Frage, da muss man halt gucken, aber natürlich sind sie nicht automatisch besser. Ich erlebe das immer wieder, die schreiben Software aus und in der Evaluationsphase sind die vorhandenen Open-Source-Komponenten einfach nicht drin. Ja? Das passiert sogar so weit, dass ich teilweise Ausschreibungen oder Projekte finde, wo Monitoring von Systemen erreicht werden soll und Nagios wird nicht evaluiert. Also selbst sowas wird einfach nicht betrachtet, weil, boah, wer weiß, außerdem kann das keiner supporten. Komisch. Da kann man auch durchaus mal die Frage stellen, natürlich gibt es einen Hersteller, der eine schöne Software verkauft, aber ganz ehrlich, wie viele Leute arbeiten die? Wie viele Entwickler hat der denn? Wissen Sie es? Hat der vielleicht 2 fitte und 3 halbfitte Entwickler? Eigentlich stecken hinter dem Produkt auch nur 3 Leute. Mehr sind es in vielen Fällen auch nicht. Ja. Und da stellen Sie dem gegenüber ein Open-Source-Projekt, was vielleicht tatsächlich mal ein Team von 20 Leuten hat weltweit oder 4, 5, 6 Firmen, die dort sich engagieren und was beitragen, wo im Prinzip die viel größere Substanz darunter ist und damit auch die viel größere Zukunftssicherheit. Nicht nur von wegen freier Code und mein Code, sondern auch ganz allgemein mit der Frage, wie schnell kann auf irgendwas reagiert werden. Ja. Das spielt natürlich mit dem Problem zusammen, dass eben die Angst vor dem Support, vor dem fehlenden Support immer da ist. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem von jedem IT-Leiter, ne? Wer sich für sowas vielleicht etwas Waghalsigeres oder Ungewöhnlicheres entscheidet, der macht sich natürlich mal angreifbar, weil wenn es schief geht, sagen alle, siehste. Ne? Darum alte Prinzip, nimmst du Microsoft, nimmst du HP, nimmst du IBM, kannst du nichts falsch machen. Kaufst du Cisco, ne? Und wenn es dann nicht geht, hast du es zumindest nicht falsch gemacht, ist der Hersteller schuld. Ja? Da muss man aber auch mal fragen, jetzt habe ich eine kommerzielle Software gekauft, da habe ich jetzt auch einen Produktsupport, vielleicht auch irgendwie einen halben SLA oder sowas, aber was ist, wenn die ihn halt einfach nicht leisten? Ja, was ist denn, wenn ich einfach das nicht habe? Den Fall hatte ich letzte Woche, wirklich, tut mir leid, ja, Vor-Ort-Service für meinen Laptop gekauft, mal so aus einer Laune raus, wer weiß, wofür ist, muss ich nicht einschicken, war die Platte kaputt. Die haben 2 Tage lang, kam kein Techniker vorbei, am Ende habe ich mir selber eine besorgt. Es war einfach für einen Eimer, ich habe es bezahlt, sie kam einfach nicht. Und ich habe 12 Mal mit denen telefoniert, hat Stunden gedauert. Ich habe einen Anspruch drauf. Ja, den schreibe ich nachher im Klo auf den Spiegel oder keine Ahnung. Interessiert einfach nicht. Können Sie den wirklich einklagen? Ja? Können Sie den wirklich einfordern? Ist der Hersteller wirklich bereit, das auch zu leisten oder verkauft er Ihnen nur was? Ja? Kommerzielle Produkte haben natürlich immer auch noch so ein bisschen das Problem, gibt es das noch in 3 Jahren? Das wird eigentlich immer als Argument gegen Open-Source-Projekte gemacht. Was ist, wenn die Entwickler da draußen keinen Bock mehr haben, das einstellen? Ja gut, dann gibt es immer noch den Code und dann suche ich mal Leute, bezahle, die entwickeln das für mich oder eine beauftragte Firma. Aber gerade die kommerziellen Produkte, je besser ein kommerzielles Produkt ist, umso eher wird es von der Konkurrenz aufgekauft und platt gemacht. Ist ja in den letzten Jahren auch reichlich passiert, ne? Was da zu wem immer gewandert ist. Und am Ende waren es halt vielleicht eher marktstrategische Gründe, irgendwas zu kaufen und abzuwickeln oder sowas. Vielleicht gerade, weil es auch gut ist. Das heißt, wir haben immer wieder Situationen auch bei unseren Kunden, dass die ein Produkt wechseln müssen, was aus Kundensicht noch hervorragend funktioniert, wo der Hersteller aber einfach End-of-Lifetime angekündigt hat. Und der Kunde sagt, ey, eigentlich würde ich es noch 10 Jahre lang behalten wollen, vor allem ich gar keinen Bock, jetzt 1 Jahr lang alles zu migrieren, aber in 1,5 Jahren wird es dafür keine neuen Versionen mehr geben. Siehe auch natürlich das Thema End-of-Lifetime von Windows-Versionen auf den Desktops, das ist ja auch so ein kleines Thema. Ja, offene Projekte leben immer, solange sie irgendjemand benutzen will und wenn sie ausreichend wichtig sind, gibt es die und wenn nicht, kann ich mit Geld eine ganze Menge lösen und das ist meistens immer noch weniger Geld, als die Originallizenz vom großen Bruder irgendwie gekostet hätte. Also schauen Sie, wo Sie den Support wirklich bekommen, schauen Sie, wo Sie es herkriegen. Es gibt natürlich im Linux-Umfeld diverse Dienstleister, die sich auf Support für alle möglichen Produkte spezialisiert haben. Beim Hersteller haben sie genau einen, der sie supporten kann. Und wenn der brasig ist, sind sie Nese. Beim Open-Source-Projekt, egal ob Nergis, Apache, Postfix, weiß da gar was, können sie tendenziell zu jeweils 2 Dutzend gehen. Und wenn sie mit dem einen nicht klarkommen, gehen sie woanders hin. Ich behaupte eigentlich gerade im Open-Source-Bereich ist es wesentlich einfacher, qualifizierten Support zu kriegen. Und es gibt ja auch diverse Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Ja, und dann sind wir nochmal sozusagen wieder bei dem Problem Peepcack, bei dem Problem des Administrators. Die Hard- und Software ist nur so gut, wie sie administriert wird. Ja? Hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, bei Neuanschaffungen locker 200.000 Euro in die Bestellung versenkt, die auch schon von den Eckdaten gar nicht eigentlich das ist, was der Kunde dafür braucht. Werden häufig total falsche Prioritäten gesetzt. Habe ich neulich gesehen, ein Dual-6-Core-Rechner, also 24 Kerne mit 8 Gramm. Was soll ich mit dieser Maschine? Ja, totaler Quatsch. Ja, erst beschaffen, dann Consulting reinholen. Na, das gut, anderes Thema. Also, das heißt, diese Spendierhose, dieses Mehrkaufen ist totaler Quatsch. Ich habe aber keine Ahnung, was ich damit eigentlich mache. Für die IT-Fortbildung ist halt meistens gar kein Budget da. Überlegen Sie mal, haben Sie ein Fortbildungsbudget, wo Sie im Jahr zu Schulungen fahren dürfen oder sagen können, ich gehe auf eine Konferenz. Zahlen Sie das hier selber oder zahlt das gerade Ihr Arbeitgeber, dass Sie heute hier sind? Haben Sie einen Urlaubstag genommen oder sind Sie freigestellt? Sehr unterschiedlich. Ja? Sie kennen das vielleicht, wenn Sie öffentlich-rechtliche Bauten angucken, dann gibt es einen schönen Grundsatz, der kommt aus dem Grundgesetz heraus. Wenn Sie vielleicht immer hier im Berlin-Reichstag angucken oder Verwaltungsbundesbehörden und so, da steht meistens auch viel teure Kunst rum. kennen Sie vielleicht im Reichstag, da ist am Nebeneingang, also wenn Sie rumgehen, dort, wo eigentlich keine Sau vorbeikommt, außer Lieferanten und sonst was, steht so eine Textlaufsäule und so weiter. Ich habe vergessen, wie viel sie gekostet hat, es war auf jeden Fall nicht wenig. Das sieht ehrlich gesagt nur der Pförtner, der den ganzen Tag dort sitzt, aber da ist für sauteures Geld Kunst hingestellt worden. Fragt man sich auch, haben die kein anderes Problem? Auch hier, Flughafen Berlin, wird garantiert viel Kunst verbaut worden sein. Fragt man sich, was soll das? Das kommt aus dem Grundgesetz, die Juristen werden das kennen, dass bei öffentlich-rechtlichen Projekten ein gewisser Prozentsatz der Bausumme in Kunst fließen muss. Kommt aus der Freiheit der Kunst und der Kunstförderung und pipapo. Ja, also das ist quasi Verfassungsrang bei uns. Und das finde ich aber eigentlich einen ganz charmanten Grundsatz, den so ein IT-Leiter einfach mal wirklich einführen könnte. Von Projekten fließen 0,5 oder 2% der Hardware-Anschaffungsgelder in ein Fortbildungsbudget. Das sind von 200.000 Euro vielleicht nur 4.000 Euro. Das sind aber schon mal 2 Kursteilnehmer oder 2, 3 Consulting-Tage oder. Dass man einfach als Prinzip im Unternehmen hat, die Prozentzahl X fließt in Fortbildung, wenn wir ein Projekt machen und Hardware kaufen. Aber meistens, weil die Hardware so teuer ist, für Fortbildung sonst nichts mehr übrig ist. Darum, investieren Sie in Schulungen. Schönen Dank. Dahinter sitzt, glaube ich, der es mir geschickt hat. Ne? Das war von dir, Martin. Ne? Ja. Schönen Dank. Du siehst, ich benutze es immer noch fleißig. Was war das? Sylt oder sowas, ne? Ja. Also, investieren Sie in Wissen, nicht in Hardware. Oder wie man so schön sagen kann, Hardware veraltet. Ja? Wissen wächst. Wenn Sie heute in Hardware investieren, in 3 Jahren wollen Sie den Scheiß nicht mehr geschenkt haben, den Sie für 200.000 gekauft haben. Oder im Cluster, den passiven Partner, der hat 3 Jahre lang Strom verbraucht, war nie in Betrieb und am Ende ist es wirklich noch Metallschrott, für den Sie noch zahlen, wenn Sie loswerden wollen. Ja? Wissen wächst, schicken Sie Ihren Mitarbeiter jeden Tag zur Schulung, jedes Jahr zur Schulung, dann haben Sie nach 3 Jahren was. Viele haben ein bisschen Angst, so, ja, dann wird er mal besser, dann bewirbt er sich woanders, ich halte ihn mal lieber doof, weil dann interessiert sich die Konkurrenz nicht für den. Aber, ja, das ist ein gewisser Punkt, ja. Nein, aber Sie haben natürlich vielleicht auch, also ich rede ja auch viel mit den Admins, was Sie stört und auch anderswo, das wäre natürlich auch ein Grund, dass die Leute sagen, ich bin gern bei dem Arbeitgeber, weil wir habe ich Fortbildung, weil wir sind ja meistens technisch interessiert, wir sind ja meistens nicht nur irgendwie fürs Geld da, sondern auch, weil wir das, was wir dort machen wollen oder weil wir lernen wollen, weil wir sind ja Nerds und Freaks, ja, also weil wir das auch basteln und sind ja Männer. Und ein Arbeitgeber, der halt sagt, ja, du darfst pro Jahr 2 Wochen auf Fortbildung. Das ist ein echter Grund für weniger Gehalt, bei einem anderen Arbeitgeber zu arbeiten. Für viele, die ich kenne. Ja. Stattdessen habe ich das. Ich hatte neulich, das hat mich auch schwer beeindruckt, geärgert. Sie hier, Sarah? Eine Azubine aus Nürnberg oder Erlangen, so eine kleine 17-Jährige oder sowas, glaube ich, eine 19-Jährige, die wollte LPI machen, die war Fachinformatiker, die wollte LPI machen und so weiter und so fort. Und da denke ich eigentlich so, hey, wenn meine Azubis so hinterher wären, da wäre ich richtig dankbar, da muss man sie nicht treten, dass sie sich da endlich mal da hinsetzen und ein bisschen büffeln. Die hat gelernt, die hat mich angerufen, die hat mich gefragt, wir haben uns auf der Messe kennengelernt, gesprochen und so weiter und so fort. Und die hat am Ende einen Kurs bei uns vom gesparten Geld bezahlt. Wir haben ihr den dann umsonst gegeben, weil wir gesagt haben, nee, dafür nimmst du nicht gespartes Geld. Und dann hat die Urlaub nehmen müssen, damit sie auf eine Woche Schulung zum LPI-Kurs darf. Da hat die ihren Jahresurlaub als Azubine geopfert. Und ich denke so, wie bescheuert ist denn der Arbeitgeber? Ja, der sollte ihr, also die hat sich das Bahnticket auch noch selber kaufen müssen, also von A bis Z. Und das, obwohl sie eigentlich Systemintegratorin, Fachadministratorin war und Linux-Server administriert hat zu Hause. Ja. Das ist die Realität, ja. Und ich meine, die hat nur echt vom Azubi-Gehalt gelebt. Also da war es schon besonders dramatisch. Na gut, also meistens das Geld, das durchaus da ist, bloß falsch verteilt. Neues Thema, nähern wir uns langsam mal dem Ende. Backup und Disaster Recovery. Ja, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz bei dieser Wohnungsbaugesellschaft sozusagen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie kennen ja den Unterschied zwischen Backup, ich habe irgendwo noch Daten, und Disaster Recovery, ich kriege die auch in absehbarer Zeit wieder auf ein System, wo es läuft. Ja. Das sind 2 sehr verschiedene Sachen. Viele Leute haben noch Backup, aber von DR ist meistens nicht mehr die Rede. Es wird meistens nicht getestet, was im Backup also fehlt, um ein System lauffähig wiederherstellen zu können, merkt man erst dann, wenn es zu spät ist, ja, weil der Jahrestest halt meistens nicht fehlt. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen das Problem dieser asymmetrischen Finanzverteilung. Ja. Ich habe halt auch gar kein Testsystem zur Verfügung, auf dem ich meine Recovery ausprobieren könnte, weil das Originalsystem will ich dann doch lieber nicht platt machen und so weiter. Und insofern ist das eigentlich halt auch so ein kleines Gebot, regelmäßig proben, regelmäßig ausprobieren. Ja. Weil das ist das, was im Managementbereich Business Continuity heißt. Also kann ich weiterarbeiten, ja, bin ich eben nicht 2 Tage offline. Und eigentlich ist das eine ziemlich hohe Prämisse an vielen Stellen, aber sie wird halt einfach nicht gelebt. In der Praxis ist das ja schon so, auch das haben wir immer wieder, ja, wenn das Originalsystem nicht mehr hochkommt, Plattenschaden oder was wir echt schon ein paar Mal hatten, der RAID-Controller war kaputt, dann ist egal, wie viele Platten unten dranhängen, dann ist auch alles weg und den RAID-Controller gibt es nur einmal. Ja. Dann haben die vielleicht noch ein Backup von den Nutzdaten, aber dann fängt schon los, das war noch ein SUSE 9.1. Hat jemand die Installations-CDs gesehen? Ja, sagen sie und nehmen die Kaffeetasse hoch und sagen hier. Und entsprechend zerkratzt sieht sie dann auch aus. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so, dass ich schon das Betriebssystem gar nicht mehr installiert kriege. Ja, runterladen kann man sie ja dann irgendwann auch nicht mehr, dummerweise, ja, worauf man sich so schön verlässt. Ja, und ich sage, ich habe einen neuen Rechner, aber darauf läuft das gar nicht mehr. Debian 4 auf heutigen USB mit SATA oder SAS-Festplatten, nö, ja, das nützt nichts. Das heißt, was im Desasterfall nämlich in den meisten Fällen passiert ist, wir machen mal kurz ein Upgrade, ungeplant, von jetzt auf sofort, ohne Tests, von SUSE 9.0 auf den heutigen 12.1 oder SLES oder weiß der Geier was oder Debian Ubuntu. Also mal ganz kurz eine Softwareversion 2 auf die heutige Version 4.5. Ne? Und dann spielen wir schön die alten Daten ein und hoffen, dass der Config-Syntax sich nicht geändert hat. Ja, das hat er natürlich. Dass vielleicht auch die Datenbankstruktur sich nicht geändert hat. Nein, in den meisten Fällen natürlich auch. Und dann ist nämlich das prinzipiell, ist es gar kein Problem, muss man nur zurückkopieren, Problem, auf einmal ein zweitägiges Desaster. Ist, muss man aber auch sagen, gar nicht so schlecht, weil danach ist alles aktuell. Ja? Würde man das als Projekt machen, würde man sagen, drei Monate und mindestens 2 Wochen testen. Und die Praxis zeigt, das geht auch schneller. Problem ist halt bloß, ist halt Mittwochvormittag und nicht Samstagabend, aber dafür hat man es dann hinter sich. Nee, ich meine das ganz einfach. Kennen Sie das nicht? Ich habe das ständig. Irgendwie, dass wirklich die Leute unfreiwillige Upgrades machen, weil man es einfach nicht mehr herkriegt. Also, das ist natürlich auch so ein IT-Problem, wenn man so Projekte, auch gerade Ausschreibungen oder wenn man die Leute fragt, was wollt ihr denn in dem Projekt, da gibt es immer viele, viele, viele Antworten. Ja. Und das ist natürlich immer die Suche nach dem Alleslöser, die Suche nach dem eierlegenden Wollmilchsau. Ja. Natürlich ist es schön, wenn ich irgendeinen Hersteller habe, der sagt, wir haben da eine komplette Suite, die macht alles, Business Process, pipapo. Ja. Theoretisch super schön, aber das Problem in der Praxis ist halt meistens, die kann auch fast alles, aber halt eben nur 90-95% von dem, was ich brauche. Was mache ich mit den letzten 5%? Und dann fängt es an, ich brauche einen Workaround, ich ducke doch noch was an, ich habe doch noch mal ein separates System oder ich fange halt an, dann einen riesen Implementierungsaufwand zu machen, mit dem Hersteller zu diskutieren, weil ich eigentlich nur will, dass sich Kleinigkeiten anders verhalten. Das ist natürlich auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Closed Source und Open Source. Bei dem einen kann ich es alleine machen, beim anderen nicht. Ja. Als Konzept von dem großen Hersteller nimmst du alles aus einer Hand, dann spielt das auch alles Hand in Hand. Ja, steht natürlich immer das Stichwort Interoperabilität im Raum, was man ja eigentlich auch so als Prämisse sich in das IT-Management, in die IT-Strategie schreiben sollte, nämlich dass alle Komponenten, die ich habe, auch zusammenarbeiten können. Das ist diese alte Diskussion Open Standards, ja, Open Formats. Dass ich eben sagen kann, ich habe als Basis irgendwie einen generischen LDAP und dann können ja verschiedenste Komponenten daran andocken. Sowohl ein Monitoring, als auch ein NAGIS, als auch eine Kundenverwaltung, als auch sonst was. Und ich baue die einfach Hand in Hand als Kette. Ja, als Toolchain, mit der ich arbeite und nicht ein Hersteller, der mir sagt, wir können Server und Incident Management alles aus einer Hand. Wenn ich dann aber eben nochmal irgendwie so eine Art Rollout-Überwachung brauche, dann kann er das halt wieder nicht mehr. Das heißt, einfach mal drüber nachdenken, ob nicht auch Interoperabilität ganz wichtig ist, insbesondere eben dann auch auf 5 oder 8 Jahre hin und damit auch unter dem Gesichtspunkt der Investitionssicherheit von dem Geld, was man dort ausgibt. Das muss man unterschiedlich betrachten, mal ist das sinnvoller und so weiter. Natürlich ist es Quatsch, wenn ich Insellösungen habe, wenn ich sage, da ist eine Komponente, die kann das, aber die redet mit allen anderen nicht und hat eben nicht ein gemeinsames Verzeichnis, einen gemeinsamen Datenbestand. Das ist dann auch wieder Quatsch, weil dann fliege ich alles 5-mal irgendwo ein. Ja, die Kunst wäre eben wirklich zu sagen, ich habe einen Baum und an dem hängt irgendwie alles dran. Ja, 10. Gebot, gleich haben wir es geschafft. Die Gier im Projektziel, das ist das, was, glaube ich, mit am meisten Frust da draußen macht bei den Admins im professionellen Bereich. Dass die Projekte aufsetzen, wo alles rein definiert wird, was man erreichen will, was man typischerweise die letzten 8 Jahre nicht erreicht hat und das alles gleichzeitig im großen Wurf. Das kommt auch meistens von oben und je länger man über das Projekt redet, umso mehr Wünsche fließen da auch irgendwann rein, umso weniger wird man fertig. Ja? Das Problem ist, es wird sich alles immer wieder nach hinten raus verschieben. Sie werden die Abgabetermine nicht halten, Sie haben Stress und am Ende haben Sie ein Projekt, was auf 1 Jahr gedacht war, was irgendwie 2,5 Jahre läuft. Ist bei uns in der Firma auch nicht anders. Irgendwann sind die Leute ausgebrannt. Irgendwann brauchen die Leute auch einfach mal Erholung. Irgendwie brauchen die Leute auch mal einen Erfolg, irgendwie mal einen Zwischenschritt, Neudeutsch Milestone, den sie mal erreicht haben. Und das wird halt in vielen Fällen übersehen. Und dann fährt man einfach auf Verschleiß. Ja? Überlegen Sie einfach mal, wenn Sie für so ein Projekt verantwortlich sind, ob Sie das nicht wirklich besser gliedern können in kleine Projekte, die man erreichen kann, wo man auch sagen kann, und danach können wir wirklich mal auch mal alle 3 Wochen, 4 Wochen lang was anderes machen, bleibt ja auch was liegen, oder wir machen Urlaub, oder wir gehen einfach mal mehr Eis essen und entspannen uns mal, und dann kloppen wir mal wieder 4 Monate am Stück durch. Aber wir haben einen so einen gewissen Treppenabsatz erreicht, auf dem können wir uns ausruhen, dann haben wir eben auch mal Erfolg, und dann darf das Team auch abends mal essen gehen, statt immer nur zu sagen, Überstunden, 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 wir sind eh schon seit einem Jahr in Verzug. Ja. Ich glaube, ich spreche auch mit den Leuten, das wird die Leute auch wahnsinnig einfach mal motivieren, wenn man eben dann auch mal Anerkennung kriegen kann oder einfordern kann, wenn man sowas erreicht hat, anstatt immer nur zu sagen, wir sind seit 1,5 Jahren zugange, wird eh nie fertig und übrigens, ich kündige eh im nächsten Monat, sollen die das doch ohne mich fertig machen, weil dann sind sie auch Nese, wenn ihnen mitten im Projekt dann die Leute wegsterben. Das vereinfacht das Ganze ja dann auch nicht. Letztes Gebot und auch das, was wirklich mein Lieblingsproblem ist oder das schlimmste Problem eigentlich wirklich ist, das ist der Kampf der Abteilungen. Das haben wir immer. Wir haben die Situation, dass wir als Externe irgendwo reinkommen. Meistens kennen wir die Leute auch nicht und verbringen mit denen ein oder ein paar Tage. Ja, lernen die dann auch erst kennen. Und dann ist es ja so, in größeren Konzernen, da gibt es die Netzwerkstruktur, die Kabel und Switch und Pipapo machen. Da gibt es die Security-Leute mit Firewall und Pipapo. Dann gibt es den Serverbetrieb und dann gibt es irgendwie vielleicht noch eine Entwicklungsumgebung. Das sind verschiedene Abteilungen. Gemeinsam sollen sie den Betrieb der Firma sicherstellen, aber eigentlich, die sitzen häufig schon an völlig verschiedenen Stellen. Ja? Wenn ich unten ein Projekt mit Mailserver mache, wir brauchen eine Firewall-Regel, fahren wir im Fahrstuhl 3 Stockwerke hoch und gehen in den anderen Flügel rüber. Ja? Wie sollen die denn miteinander arbeiten? Die sehen sich so gut wie nie. Beziehungsweise die sehen sich eben nur dann, wenn der eine vom anderen was will, typischerweise immer ganz dringend, der ist genervt, weil er hat noch anderes zu tun. Und die kommen immer nur an, reißen mich raus und dann kommen die Spinner von unten aus dem Erdgeschoss, heißt das dann oben, und wollen ganz dringend irgendwas, weil sie vorher nämlich nicht richtig geplant haben. Ne? Ist auch was Wahres dran. Ja? Aber dieses Miteinander in den verschiedenen Abteilungen, was ich einfach brauche, weil ich eigentlich abteilungsübergreifend arbeiten und administrieren muss, das gibt's halt einfach nicht. Und häufig ist es auch immer so, das ist der Kampf der Abteilung. Das ist natürlich auch Pfründe sichern, ja, Rechtfertigung sichern, den anderen abhängig machen. Natürlich ist das auch in vielen Fällen, wenn die Stimmung erstmal im Eimer ist, verhungern lassen am ausgestreckten Arm, den anderen zappeln lassen, den anderen ein bisschen schikanieren lassen. Auch wenn ich Zeit habe, sage ich, ja, mache ich heute Nachmittag, keine Eile, jetzt muss ich erstmal noch was Wichtiges anderes erledigen, weil der Typ dort unten nervt mich sowieso. Was wir wirklich haben und was ich wirklich meine ist, wir sind zu 30% Sozialarbeiter. Eigentlich müsste man sagen, willst du IT-Consultant werden, dann machst du mal so einen Moderatoren-Mentoren-Streitschlichter-Kurs. So, wenn man im frühen Leben Streetworker war, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ich erlebe das mehrfach im Jahr, dass 5 erwachsene Leute, alles gestandene Leute, mit oder ohne Schlips am Tisch sitzen und wenn man dann den Finger in die Wunde legt, streiten und brüllen die sich über den Tisch hinweg an. Und ich sitze so in der Mitte, denke mir so, gleich musst du eingreifen. Ja? Und das ist dann auch meine Rolle, zu sagen, okay, alle wieder mal hinsetzen, Gurgel loslassen. Was ist denn dein Problem, Klaus? Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und die streiten sich, das ist total peinlich. Ich bin Externe, ich kenne die seit 2 Stunden und die streiten sich an und fangen natürlich auch an, alten Käse aus den letzten 2 Jahren irgendwie auszubuddeln. Du hast ja schon immer damals. Das ist aber einfach natürlich unausgesprochene Konflikte und so weiter und so fort. Aber das ist aus Sicht der Firma, des Projektes, was es ja einfach erstmal zu retten gilt, tatsächlich das Problem, weil die nicht an einem Strang ziehen und weil die sich auch nicht einigen können und weil die immer sauer aufeinander sind und weil die immer sagen, wir würden es ganz anders machen als die Deppen von dort oben. Und ich meine, das wirklich so 30% ist Vermittlungsarbeit. Und wenn es nur ist zwischen Admin und IT-Leiter, weil ich eben sagen muss, der Admin will Open Source und das machen. Der IT-Leiter sagt sowieso, ich habe hier einen Vertreter von HP, der letzte Woche da war und die beiden können nicht miteinander. Aber der eine muss es ausführen und der andere hat es entschieden. Ja, das ist auch so ein Streitpunkt natürlich. Vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Ein Team, ja, Teambuilding, ja, ich weiß, aber trotzdem, da ist was Wahres dran. Eine IT, ein Team. Das gibt es ja teilweise, mittlerweile habe ich mir sagen lassen, auch bei den Entwicklern, dass man so aus den verschiedenen Bereichen eben einen Coder, einen Webdesigner, einen Admin und so weiter zusammenpackt. Und eigentlich bräuchten wir das auch in Administration, dass wir eben nicht sagen, in dem Raum sitzen 5 Leute aus der Netzwerkadministration, da sitzen 4 Leute aus der Security, hier sitzen unsere 8 Entwickler und so weiter. Sondern dass man vielleicht wirklich sagt, ich habe ein Team A, B, C und im Team A sitzt 1 Netzwerker, 1 Security, 2 Coder und 1 Admin. Und die 5 sind Team A. Und Team A macht ein Projekt. Und Team B ist genauso zusammengebaut, macht ein anderes Projekt. Das heißt, ich renne nicht mehr durchs Haus, ich muss mich nicht mit jemand anders auseinandersetzen und stören, ich gehe zum Nachbarschreibtisch und sage, mach's mal schnell. Und vor allem den Erfolg, der dann rauskommt, den feiern wir dann auch gemeinsam. Wenn die Sys-Admins unten den neuen Mail-Cluster in Betrieb haben, dann hat es den Firewall-Admin nur Nerven gekostet, aber Lorbeeren kriegt er nicht. Das war nicht sein Projekt, also hat er gar keinen Bock, uns zu helfen. Ja? Klappt nicht immer, einfach mal nachdenken. Beim Programmieren wird sowas teilweise, ich habe den Namen, Canva, nee, wie nennt man das? Ja, nee, gibt es noch ein anderes Projekt, da viele Namen. Hm? Nee, das nicht. Das habe ich schon mal vergessen. Canva, weiß ich nicht. Ist egal, ich bin kein Coder. Auf jeden Fall, das wäre mal ein ganz unkonventioneller Weg, die Teams anders zusammenzustellen. Und vor allem, die dann auch mal gemeinsam auf Fortbildung zu schicken. Das haben wir auch mal wieder. Wie soll denn der PHP-Programmierer, der von der Administration keine Ahnung hat, eine vernünftige, sichere Applikation schreiben, dass es dem Admin nicht mal gleich die Schuhe auszieht und sagt, du, das kann ich gar nicht clustern. Ja? Schön gecodet, ja, aber das Ding ist so komisch mit Sessions und Pipapo, dass ich das gar nicht active-active irgendwo betreiben kann. Ja? Da müssen eben auch mal die einen zur Fortbildung von den anderen und meistens klären sich dann auch tatsächlich sehr viele Fragestellungen. Das haben wir immer wieder, dass Leute, fachfremde Leute auch einfach mal dabei sind und sagen, ich muss mal verstehen, was die anderen machen, sonst kann ich mit denen nicht arbeiten. Also, sorgen Sie dafür, dass Sie gemeinsam irgendwie Erfolge haben und dann macht das Ganze auch wieder Spaß. Ja, soweit die 11 Gebote bis hierhin. Natürlich, klar, wir stehen für sowas auch mit Rat und Tat zur Verfügung, haben auch eine Telefonnummer, haben auch eine Webseite und für den Fall, dass Sie das einfach nochmal nach oben oder an Kollegen oder an andere weitergeben wollen, weil es das ist, was Sie auch schon immer gesagt haben, aber auf Sie hört ja keiner. Auch in so einem Problem, der Prophet im eigenen Haus zählt nicht. Ja. Können Sie das natürlich auch gerne auf den Webseiten finden, ausdrucken, weitergeben und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sind Sie am Zug. Kommentare, Feedback, Protest? Wie geht es Ihnen? Was geht Ihnen durch den Kopf? Wie sieht es aus? Möchte irgendjemand das Wort ergreifen? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das total langweilig fanden, weil das kannte ich eh alle schon. Ob Sie sagen, ja, das wollte ich schon immer mal so hören. Oder ob Sie gesagt haben, stimmt, das nehme ich jetzt als Hausaufgabe. Achso, bitte.
Ja, also ich bin Azubi und ich habe heute Urlaub. Was ich sagen will, ist, dass die Vorstellung von der Ausbildung, glaube ich, in ganz vielen Betrieben einfach falsch verstanden wird, speziell im IT-Bereich. Das heißt, dass Auszubildende mehr Handlanger für den Dreck sind, die halt, sag ich mal, irgendwelche Sachen auspacken, den Zahnrohr aufkleben und eigentlich gar nicht dazu kommen, sozusagen zu dem Fachpersonal herangezogen zu werden, in die Kompetenzen, die sollen ja fehlen, dass die kommen ja auch drauf. Und das lässt sich halt, ich denke, es gibt andere Bereiche, sage ich jetzt mal im Koch und im Auszubildenden dort, wo das verständlicherweise auch ein bisschen anders läuft. Aber ich glaube, es gibt wenige Bereiche, wo man so viel dazulernen muss, um wirklich qualifiziertes Personal zu bekommen. Da wäre es halt besonders wichtig, dass die Arbeitgeber halt auch darauf achten, dass die Auszubildenden entsprechend gefördert werden, um sie dann halt auch zu übernehmen und nicht nur 3 Jahre unbedingt Arbeitskraft zu haben.
Was ich bei sowas immer ganz charmant finde, wenn wir Leute selber ausgebildet haben oder die sozusagen bei uns reingewachsen sind, weiß ich als Chef, dass die meiner Ideologie folgen. Dass ich weiß, dass sie so administrieren, wie ich es mag und für richtig finde. Nicht, dass sie komplett neue Konzepte haben, wo ich dann vielleicht auch, und wenn es ein subjektives Gefühl ist, sage, das macht man ganz anders. Es gibt ja immer viele Wege, ist ja viel Geschmackssache. Ja, das ist manchmal schwierig. Wenn ich mir richtige Profis reinhole und die ticken einfach ganz anders, bin ich mit denen ständig im Konflikt, weil ich sage, ich will nicht, dass du das so beim Kunden machst. Weil ich es einfach, warum auch immer, nicht für richtig halte. Kann ich mich auch irren. Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, man kann sich Leute auch ranzüchten. Ja? Und vielleicht hilft es eben auch, tatsächlich mal so auf so ein Vier-Augen-Prinzip zu machen. Dass man wirklich sagt, man bildet 2er-Pärchen, ein Senior, ein Junior oder ein Senior, ein Azubi oder was auch immer. Ja? Der Junior kann Projekte machen und fachliche Sachen machen, an denen er alleine nie ran könnte, hausintern oder beim Kunden. Der Senior wird quantitativ trotzdem noch von Arbeit entlastet und kriegt Zuarbeit, um einfach entlastet zu sein, um mehr Verantwortung in anderen Bereichen übernehmen zu können. Und am Ende, das ist halt das Geile, habe ich die Redundanz. Ja, weil es dann vielleicht zwar nur einen Junior gibt, aber der weiß trotzdem, wie das Setup funktioniert. Und wenn der Senior mal im Urlaub ist, wird er das Problem schon irgendwie lösen können. Besser, als wenn sich keiner damit auskennt. Das ist durchaus machbar. Ja. Bitte.
Ja, also ich bin auch Azubi und muss jetzt mal meine Firma loben. Ich habe Urlaub gekriegt, habe einen Dienstwagen gekriegt, bisher Rat bezahlt bekommen und Hotel bezahlt bekommen und kriege auch noch Spesen. Auch Betriebe, die regeln das so.
So, und wer sich jetzt bewerben möchte, das war der Herr im orangen, in türkisen T-Shirt da drüben. Ja? Okay, sonst, ja, bitte. Das hat vor einem Jahr, glaube ich, schon mal jemand im Vortrag gesagt. Ich hatte damals überlegt, wollen wir ein 12. Gebot machen? Vielleicht müssen wir das wirklich mal machen. Sehe ich ganz genauso. Sie haben viele Bereiche, wo tatsächlich jemand zum Beispiel im Datenschutz, als Datenschutzbeauftragter, jemand nach ganz oben reportet. Aber ein IT-Sicherheitsbeauftragten nach ganz oben gibt es vielleicht einen großen Konzern, aber häufig im Mittelstand zum Beispiel schon mal gar nicht. Ja? Das sind auch teilweise Sachen, wo ich sage, hey, wir reden über Haftungsfragen, wir reden hier über große Risiken im Millionenbereich, die auftreten können, wenn wir das hier nicht ordentlich machen. Warum ist bei diesem Meeting der oberste Chef nicht dabei? Weil das tatsächlich auch dieses Business Continuity ist. Ja, wir sind in den meisten Fällen von IT so abhängig, dass das ganze Unternehmen brach liegt. Und eigentlich wäre das ein alleroberstes Ziel, sich darum kümmern zu wollen oder zu müssen. Ja, also... Ich habe extra vorhin auch gesagt, ist teilweise auch generalisierend, kommt drauf an, ist klar, soll und ist Zustand, was nicht geht, geht nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich feststelle, was die Leute in Hardware ausgeben, stelle ich mir fest, doch, das Geld ist da, in den meisten Fällen. Es ist durchaus da. Gebe ich gerne zu oder lasse das auch so stehen. Das mit dem Toshiba-Laptop, aber das ist natürlich auch so, den habe ich manchmal erzählt, vorhin hatten wir es ganz kurz, Produkt kaufen und Summe in Fortbildung investieren. Ja, wenn ich halt sehe, die Studis kaufen sich für 800.000 Euro einen Laptop, aber für 3x35 Euro PC-Notdienst, der ihnen das Ding nämlich einfach mal einrichtet, einen Virenkiller installiert und pipapo, die 100 Euro haben sie als Student nicht. Ja? Und anschließend jammern sie halt, weil das war auch so ein Fall, da war ich in der Uni Hamburg, hing am schwarzen Brett. Hab letzte Woche hier meinen USB-Stick im PC-Pool liegen lassen. Finderlohn, ist meine fast fertige Doktorarbeit drauf, hab kein Backup. Hätte man vielleicht mal andere Prioritäten setzen müssen. Ja? Gut. So, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wenn Sie noch nach Hause gehen wollen, ich weiß nicht, einige von uns kennen das, ich habe hier noch die letzten Exemplare, die wir noch so langsam haben, von diesem Projektplakat mitgebracht. Einige kennen das vielleicht, das Ding ist 30 Jahre alt, wir haben es nicht erfunden. Ja? Ein paar gibt es davon noch, wer als Schnellster ist, kann sich die gerne noch mitnehmen und in die Kaffeeküche zu Hause aufhängen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag hier auf der Linksaft.